Also ich mag, das kam mir jetzt heute Morgen so durch den Kopf, ich mag mich erinnern, ich habe damals schon in der Raiffeisenstraße ein paar Mal gepredigt bei euch. Vielleicht weiß das der ein oder andere noch oder erinnert sich. Das war an dem ersten Ort, gell, den ihr hattet. Ihr werdet sein wie Gott, Fragezeichen. Mit dieser Versprechung der größten Lüge der Weltgeschichte setzte die Schlange am Anfang Eva unter Druck, von dem einen verbotenen Baum zu essen. Und was danach geschehen ist, das ist bekannt. Aber diese satanische Verheißung übt auch nach Jahrtausenden immer noch ihren Reiz aus. Und so werden auch in der Gegenwart viele Anstrengungen unternommen, um das Ziel sein wie Gott zu erreichen. Da gibt es einen Professor, der Leiter der technischen Entwicklung bei Google, Vordenker der künstlichen Intelligenz. Er wurde von 3 USA-Präsidenten ausgezeichnet und er hat schon vor Jahren prophezeit, dass Menschen durch in den Körper integrierte Mikrogeräte zur Verbesserung der Gesundheit und Intelligenz verschmelzen werden. Er behauptet, wir werden intelligente Nanoboots haben, die über Kapillare direkt in unser Gehirn vordringen und mit unseren Neuronen agieren. BBC News. In diesem Jahr sollen Versuche mit Menschen beginnen. Und großmutig sagt er, ich habe nicht vor zu sterben. Elon Musk, Tesla, hat sich diesem Projekt ebenfalls verschrieben. Beide sind überzeugt, dass es gelingen wird, das biologische Programm von uns Menschen so zu modifizieren, bis es dank Nanotechnik möglich sein soll, ewiges Leben zu haben. Kurzweil glaubt an keinen Gott, aber er und seine Mitarbeiter haben sich vorgenommen, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen und Unsterblichkeit selbst zu realisieren. Und das Ansinnen ist so alt wie die Menschheit, aber nie zuvor gab es solche Bemühungen in solcher Radikalität und Vermessenheit wie heute. Dass der Mensch sich darüber, dass er sich anmaßt, darüber zu entscheiden, was lebenswert ist und was nicht, das ist ja bereits gängige Praxis. Und wer hätte das gedacht, dass es nur wenige Jahre nach dem furchtbaren Nazi-Gebräuchen im Dritten Reich wieder so weit ist und der abscheuliche Mord am menschlichen Leben legalisiert wird. Ihr werdet sein wie Gott. Diese satanische Verheißung übt einen Zauber auf den Menschen aus. Und so ein neurotisches um sich selbst kreisen ist die neue Religion geworden. Religion der Modernen. Der Zauber des Smartphones. Und dabei realisieren die meisten ja nicht oder verdrängen es, wie gerade durch die Digitalisierung immer mehr Besitz von uns ergriffen wird. Und dahinter stehen die mächtigen Fürsten, die ziehen die Strippen, sie haben unsere persönlichen Daten und versuchen immer mehr Macht über uns auszuüben. Sie haben Überwachungssysteme, die es nie zuvor gegeben hat. Und unsere Privatsphäre gehört schon der Vergangenheit an. Es wird festgehalten, was wir einkaufen, für was wir uns im Netz interessieren, um uns in der Folge mit Angeboten zu torpedieren. Ihr kennt das. Ihr werdet sein wie Gott. Wer die Bibel kennt, weiß auch, dass es nicht neu ist. Der Wahn menschlicher Autonomie, der begann schon ganz am Anfang. Der Turmbau zu Babel ist ein Ereignis im Alten Testament, das mich immer fasziniert hat. Und wenn wir das heutige Zeitgeschehen beurteilen sollen, ist es für mich in mancher Hinsicht so, als wiederhole sich etwas von dieser Begebenheit. Warum? Darauf möchte ich heute im Einzelnen eingehen. Beginnen wir mit der Begebenheit in 1. Mose 11. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Als alle Menschen noch ein und dieselbe Sprache redeten, so beginnt der Abschnitt. Verbindendes Element der damaligen Völker war ja auch schön, kein Französischunterricht und kein Latein lernen. Aber uns Menschen ist dieses Vorrecht abhanden gekommen. Wir lesen, dass sie von Osten her aufbrachen, der Weisung Gottes entsprechend, der ihnen ja gesagt hatte, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Und dann beginnt alles damit, dass sie eine Idee, einen Plan haben. Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, seine Spitze bis an den Himmel. Tolle Pläne, hatte doch durchaus positive Aspekte, logische Argumente. Man konnte die Gemeinschaft doch viel besser ausleben. Zusammen war man stark. Man war den Naturkatastrophen gegenüber besser gewappnet und geschützt gegenüber wilden Tieren. War das schlecht, die Vision, die sie hatten? Ein Volk, eine Menschheit? Wenn wir eine Weltgemeinschaft, müsste doch logisch funktionieren, oder? Wenn man in den Bibeltext hineinschaut, dann sieht man, dass sie nur untereinander kommuniziert haben, einer zum anderen. Aber dass Gott völlig ausgeschlossen war von ihren Überlegungen. Nach Gott hat niemand gefragt. Sein Name wird nicht einmal erwähnt, aber dafür sticht etwas anderes heraus. Wir wollen uns einen Namen machen. Irgendwo blockiert das hier. Wir wollen uns einen Namen machen. Ich gehe jetzt mal weiter her, das war der Anfang, dann der Text und jetzt müsste das kommen. Es war da. Uns einen Namen, ein uraltes Begehren des Menschen. Was steckt dahinter? Eigentlich der gleiche Gedanke, der den Menschen am Anfang eingeflüstert wurde. Ihr werdet sein wie Gott. Dieses Menschenbild, das ist das Bild des Antichristen. Der Mensch, der sich selbst ins Zentrum, in den Mittelpunkt stellt und groß herauskommen will. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sehen, dass es solche Türme wie in Babylon auch heute gibt. Der moderne Turm unserer Gesellschaft ist das Denken, dass alles machbar ist. Früher haben wir in der Schule gesungen, wer nur den lieben Gott lässt walten, wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Aber heute meint der Mensch, es ist alles machbar. Der Fortschrittsglaube, die Errungenschaften der Wissenschaft, Börse, Finanzen, Geldgier, Wachstum, der Kampf um Einfluss, um wirtschaftliche Macht, das bestimmt doch unser Leben hier im Westen. Kinderismus, Klonen, alles machbar. Wirklich? Gibt es solche Träume, auch bei uns persönlich, vielleicht so private Türmchen, Bereiche, wo wir Gott ausschließen, einer Vision nachhängen, wo wir ihn nicht hineinreden lassen, aber wo wir gerne groß herauskommen möchten. Dieser Geist des Turms zu Babel, der will uns einreden, konstant sein reicht nicht, du brauchst mehr. Und die Werbetrommel vermittelt uns, nichts ist unmöglich. Oder entdecke das Leben, suggerieren, da gibt es mehr. Oder denn dieser Satz, weil ich es mir wert bin. In diesem Text ging es ja nicht nur um den Turmbau, sondern auch um den Stadtbau. Wir wollen uns eine Stadt bauen. Aber Gott hatte doch ausdrücklich gesagt, dass die Menschen die Erde füllen sollen. Und sie sprechen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erde. Der Stadtbau, das war nicht die Weisung, die Gott ihnen gegeben hat. Es war gegen seine Weisung. Und aus der geschichtlichen Überlieferung wissen wir, dass es der Plan Nimrods war, Städte zu bauen. Und seine Strategie war die Unabhängigkeit von Gott. Damals wurde er als Befreier angesehen. Und Gott sieht er einfach zu. Es kommt der Moment, da greift Gott in das Geschehen ein. Die nächsten Verse geben uns einen Einblick in die Überlegungen Gottes. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr fuhr herab. Das hört sich so ein, dass die Höhe, wo Gott wohnt, eine total andere Dimension ist, was sich die Menschen vorgestellt hatten. Dieses Wort steht da wie ein Fels, an dem sich die Wellen des Hochmuts brechen. Wenn Gott seine Gegenwart offenbart und seinen starken Arm ausstreckt, wie klein und unbedeutend sind unsere großen Unternehmungen und Werke von uns Menschen. So hat es der Psalmist auch ausgedrückt in Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde, Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihre. Gott setzt einer beginnenden Grenzenlosigkeit Grenzen. Wenn Gott das nicht mehr tut, ihr Lieben, dann ist das auch eine Form von Gericht, allerdings mit böseren Folgen, als wenn er eingreift. Und das Mittel hier, die Sprachenverwirrung bis heute, und sie sollte bis heute zu uns reden. Die Folge Zerstreuung und das Ende des Städtebaus damals. Was hat uns die Begebenheit heute zu sagen? Ein amerikanischer Soziologe, der wies schon vor Jahren darauf hin, dass das Kennzeichen des modernen Menschen sei, dass er sich keiner Macht mehr unterordnen muss, außer seiner eigenen. Das sagt etwas aus über die Überheblichkeit der Denkart des Menschen. Ich bin der Mittelpunkt. Ich gestalte mir meine Welt, mein Leben. Ich mache mir einen Namen. Maßlosigkeit sondergleichen. Der Mensch, der sich selbst bestimmt, als Mittelpunkt der Wirklichkeit, als autonomes Wesen, der Mensch als Maß aller Dinge, Fragezeichen, wie man so oft sagt, der Mensch, der sich endlos um sich selber dreht und der einen fast schon blinden Glauben an den Fortschritt und die technischen Errungenschaften hat. Noch nie hat es eine Generation gegeben, die meint, sich so rigoros von den Überlieferungen befreien zu müssen wie heute. Ich will ja auch nicht behaupten, dass alles Überlieferte von vornherein gut war. Aber unsere Gesellschaft hier in Westeuropa hat sich mittlerweile so weit befreit, dass Gott nur noch ein Schattendasein eingeräumt wird. Aber Gott lässt die Türme nicht in den Himmel wachsen. Das zeigt uns sehr deutlich die gegenwärtige weltweite Ratlosigkeit, mit der Pandemie umzugehen. Man sucht nach einem Befreier von Corona. Und vor allem sucht man einen Befreier aus dem wirtschaftlichen Dilemma, der in der Lage ist, unseren Wohlstand zu sichern, am liebsten aber noch zu erhöhen. Wobei die Ungerechtigkeit der Verteilung von Gütern ja himmelschreiend ist. Das Gerangel um Impfstoff und so weiter, das schon angefangen hat. Die Frage drängt sich auf, ist es die Langmut Gottes, dass er noch nicht eingegriffen hat? Oder was noch verhängnisvoller wäre, hat sich Gott abgewendet? Hat er sich verborgen? Aus einer Begebenheit aus der Zeit des Dritten Reiches wird berichtet, als damals eine Woge der Vermessenheit und Rausch über die Stadt Berlin ging, tat der CVJM in Berlin nur eins. Er schrieb über sein Haus in Riesenbuchstaben zwei Worte. Aber Gott. Unheimlich und gewaltig grüßten diese beiden Worte und es dauerte auch nicht lange. Da kamen die SA-Leute aus der nahegelegenen Wache und verlangten kategorisch, dass diese zwei Worte entfernt werden müssten. Auf die Frage, warum, sagten sie, es sei nicht zum Aushalten, diese Worte immer zu sehen. Aber Gott, das ist die Dimension, die Menschen gerne in ihrem Leben ausklammern, die sie nicht berücksichtigen, wenn sie Pläne schmieden. Aber um des Menschen willen kümmert sich Gott um uns. Und er führt seinen Plan aus, wenn nicht mit dem Gehorsam des Menschen, dann doch trotz des Ungehorsams des Menschen. Und darüber bin ich froh, weil es letztendlich Gnade ist. Gott ist ja kein Spielverderber, aber er lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen, weil es so für uns besser ist. Es gibt einen Gott, der uns nicht nur geschaffen hat, sondern der auch regiert. Egal, ob unsere Gesellschaft das heute wahrhaben will oder nicht. Heute wird ja ein Gott suggeriert, der nur lieb und sanftmütig ist. Aber wer die Bibel kennt, weiß, dass erwiesenermaßen mehr vom Zorn Gottes berichtet wird, als über die Liebe Gottes. Und dieser Gott sitzt im Regiment. Gott regiert damals und in Zukunft. Wenn Menschen nicht mehr mit dem lebendigen Gott rechnen, hat es verheerende Folgen. Das ist jetzt keine Angstmache, sondern wir werden es sehen, wenn ich jetzt einen Sprung ins Neue Testament mache. Ins letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Dort finden wir Babylon wieder. Und zwar als einen Ort, der unter dem Gericht Gottes steht. Die Offenbarung als Buch zeigt uns, was in Kürze geschehen wird. Und der Engel rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden, ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Babylon, eine Stadt als Symbol für die Auflehnung gegen Gott, Synonym für die falsche Kirche der Endzeit, charakterisiert durch Stolz, Reichtum, durch Lästerung und geistliche Hurerei. Sie steht für Verwirrung, für totale Orientierungslosigkeit. In den weiteren Versen sehen wir das Bild des Zusammenbruchs. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind von dir gewichen. Und alle Pracht und Glanz sind dir verloren, man wird sie nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinend und trauernd und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand, Purpur, Scharlachstoff, und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und Schiffsleute und alle, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, wer war der großen Stadt gleich? Es ist sehr interessant, was hier berichtet wird. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Ware kaufen will. Und die, die die Weltwirtschaft in der Hand haben, stehen von Ferne und staunen, dass das gesamte Finanzsystem kollabiert ist. Leute, bei denen alles ums Geld machen und ums Reichwerden ging, kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor. Der Welthandel bricht zusammen, weil keine Kredite mehr zu bekommen sind. Sie waren ja alle durch ihre Verbindung mit dieser Stadt reich geworden. Und das ganze Kapitel 18 redet von globalisierten Finanz- und Wirtschaftssystemen, die sich im Traumbild der großen Gewinne in die totale Abhängigkeit der Finanzen des Geldes begeben hatten. Es war der Zauber dieser Stadt, dass jedermann glaubte, ohne Arbeiten reich werden zu können. Der Zauber der Habgier des schnellen Geldes. Da fallen uns einige Betrugsaffären der Gegenwart ein. Das ist noch nicht so lange her mit VW, dem Abgasskandal oder Wirecard. Auch wenn Offenbarung 18 noch in der Zukunft liegt, erleben wir heute eine nicht so kleine Miniatur des kommenden Verhängnisses. Wenn der Börsenwert von Großunternehmen innerhalb von Tagen in ein großes Loch fällt, wenn Milliarden Bach abgehen, die Ratlosigkeit der Global Player und Manager zutage tritt und Staaten sich ins Phänomenale verschulden. Erstaunt hat mich, was vor Jahren Wendelin Wiedeking, damals noch Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, sagte. Er rief dazu auf, Schluss mit dem Götzendienst zu machen. Und er schrieb für die Financial Times, Unternehmen, die nur finanziellen Kennzahlen wie Quartalsrenditen hinterherrennen, müssen nun erkennen, dass sie damit einem Götzen gedient haben. Ehrlich? Was heißt das für uns, dass der Mensch offenbar nichts gelernt hat? Der Turmbau zu Babel hat sich immer wieder wiederholt in unserer Geschichte, wenn auch auf andere Art. Aber irren wir uns nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Am 1. August wird ja in der Schweiz der Nationalfeiertag gefeiert und da kamen Christen im Aargau in Burg zusammen mit dem Leiter vom Gebet für die Schweiz, Hans-Peter Lang. Und er hat unter anderem gesagt, wir haben all dies geschehen lassen. Der meinte, Fristenlösung, Kinderagenda, Ehe für alle und so weiter. Und er sagte, wie in Laodicea ist die Kirche der Schweiz reich, aber lauwarm. Der Mensch, der sich anmaßt, gegen Gottes Gebote zu entscheiden, Lang ruft zur Demut auf und zur Buße. Und er wurde angefeindet. Er wurde angefeindet auch von Christen, weil sie sagten, wir wollen nicht Buße tun für etwas, wo wir doch gar nicht dran beteiligt sind. Aber ihr Lieben, ich denke, jedem Christen steht es gut an, vor Gott seine Trauer zu bekunden über das, was in unseren Ländern abläuft. Und darüber zu trauern und vielleicht auch stellvertretend für unsere Völker Buße zu tun. Ich habe vorher gesagt, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, Jahrgang 44. Und ich habe erst im Erwachsenenalter denn mitbekommen, was da abgelaufen ist. Und ich habe keine Ruhe darüber bekommen, bis dass ich, obwohl ich ja nicht beteiligt war als kleines Kind, bis dass ich stellvertretend Buße getan habe für Gott, was da abgelaufen ist. Das hat mich zu Tode betrübt und ich schäme mich dafür. Auch heute noch, wenn ich diese Bilder sehe, dass so etwas möglich ist. Es ist gut, wenn wir diese Haltung als Christen haben und Gott sagen, das alles ist uns nicht gleichgültig. Und wir wollen nicht einfach so tun, als sei Daily Business. Der Zeitgeist will uns heute weismachen, Christsein bedeutet keine wesentliche Änderung in unserer Lebensgestaltung. Aber Paulus belehrt uns ja, dass Christsein heißt, anders zu leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Christsein bedeutet, anders zu leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Brennt es noch in deinem Herzen? Rod Dreher, leitender Redakteur und Blogger und Autor mehrerer Bücher in den USA, er bringt es auf den Punkt, wenn er die Wichtigkeit der christlichen Gemeinschaft herausstellt und sagt, dass es für uns Christen nicht genügt, nur für uns selbst zu leben. Er schreibt, wir werden eine tiefere Hingabe an unseren Glauben entwickeln müssen. Und wir werden das in einer Weise tun müssen, die in den Augen der Zeitgenossen sonderbar erscheint. Indem wir die Vergangenheit neu entdecken, den Sinn für Liturgie und Askese zurückgewinnen, unser Leben auf die kirchliche Gemeinschaft ausrichten und die kirchliche Disziplin festigen, werden wir mit Gottes Gnade wieder zu den eigenartigen Leuten werden, die wir immer hätten sein sollen. Wenn die Kirchen das neue dunkle Zeitalter überleben wollen, müssen sie aufhören, Anführungsstriche, normal zu sein. Darüber lohnt sich nachzudenken. In Offenbarung 18,4 heißt es, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und nicht ihre Plagen empfangt. Mit anderen Worten, setzt andere Prioritäten, lebt anders. Babylon mit all seinem Treiben hat keine Zukunft. Das heißt, Babylon hat eine Zukunft, aber sie liegt in der ewigen Gottesferne. Anders als normal. Ich predige hier nicht eine besondere Absonderungslehre, aber ich möchte uns ermutigen, zu unseren biblischen Wahrheiten zu stehen, sie zu verteidigen, sodass sie in und mit unserem Leben für andere wieder ablesbar werden. Auch dann, wenn wir von der Gesellschaft ausgegrenzt werden? Fragezeichen. Ja, auch dann. Es darf uns etwas kosten. Jesus hat es alles gekostet. Und letztlich geht es um ihn. Er ist das Zentrum, er ist unsere Zukunft. Licht und Salz sein. Es geht nur, wenn meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus mein Leben prägt. Wenn ich glaube und lebe, was ich glaube. Es ist gut, Bilanz zu ziehen. Wo stehe ich? Wir als Gemeinde. Dreher sagt uns, auf die kirchliche Gemeinschaft neu ausrichten. Ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist heute Morgen. Ich habe da und dort während der Corona-Isolation immer wieder eine Aussage von Christen gehört. Und die lautete so, ich habe die Gemeinde nicht vermisst. Ich kann ja im digitalen Netz, kann ich mir ja alles runterladen. Haben wir uns vermeintlich so gut eingerichtet, dass wir meinen, auf sie verzichten zu können? Die Orientierung an uns selbst, an unserem Ego, wirkt sich desaströs auf Gemeinschaft aus. Aber Gemeinde und Gemeinschaft ist Gottes Schöpfung, das ist Gottes Idee. Und Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes. Und wir alle haben einen Platz, eine Berufung, nicht als Zuschauer von ferne, sondern als lebendige Glieder den Platz auszufüllen, zu dem wir von ihm begabt sind, du und ich. Und wir haben noch einen Auftrag in dieser Welt. Paulus sagt den Römern, nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gottes Willen. gut, der nach Gottes Willen fragt, immer wieder neu. Ich bin so dankbar, dass ich bei allen Weichenstellungen, manchmal musste ich lange warten, aber Gottes Willen befragt habe. Und er hat mich wunderbar geführt. Ich bin so dankbar. Und wenn man alt wird, dann wird man dankbarer und schaut mit Dankbarkeit über so viele gute Führungen zurück. Aber dankbar auch für viel Vergebung, die man empfangen hat. Das macht auch dankbar. Viel wird einem erst im Alter bewusst. Also hier heißt es, passt euch nicht dem Denkschema dieser Welt an. Lasst euch nicht mitreißen in diesem Strudel. Demgegenüber steht die Erneuerung unseres Denkens, des Denkens, das sich an dem lebendigen Gott und an seinem ewig gültigen Wort orientiert und nicht den Denkparadigmen einer Welt unterliegt, die Gott schon lange ausgegrenzt hat. Dass wir darauf Acht haben, dass nicht für uns gedacht wird, dass wir nicht gelebt werden, anstatt zu leben. Hier sind junge Menschen besonders herausgefordert. Den Willen Gottes erkennen. Denke an ihn bei allem, was du tust. Oder auf allen deinen Wegen erkenne ihn. Ein Vers aus Sprüche 3. Mit einer großen Verheißung. Dieser Vers begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. Und ich möchte keinen Weg gehen, wenn er mir kein grünes Licht gibt. Ich möchte auf Augenhöhe, das heißt im Blickkontakt mit ihm bleiben. Mit ihm kommunizieren und die Kommunikation nicht abreißen lassen, auch wenn es mir gar nicht drum ist und wenn es mir schlecht geht. Ihn erkennen auf allen unseren Wegen. Erneuertes Denken. Erneuertes Denken heißt, die Vorgaben einer von Gott losgelösten Gesellschaftskultur immer wieder kritisch zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen und persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen, indem wir prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns festhalten, Gott ändert sich nicht und er hat uns seine rettende Hand in Jesus Christus entgegengestreckt, auch dir. Und von Jesus heißt es, dass er uns auch vor dem kommenden Zorn über eine gottlose Welt retten wird. Das ist wunderbar. Wir sind geborgen in ihm. Und diese Liebe überlebt, wenn alles andere vergeht. Daneben gibt es aber auch die Seite unserer Verantwortung. Und hier fordert uns Gottes Wort immer wieder auf, wachsam zu sein, die Zeit zu erkennen. Dazu möge die heutige Botschaft dienen. Lasst uns dieser Welt bewusst vorleben, dass es immer noch möglich ist, sich von Gottes Liebe in Bewegung setzen zu lassen und zu lieben. Und anders zu leben, andere Maßstäbe, biblische Werte zu leben. Wir tun Buße, ja auch stellvertretend für unser Volk und bekennen, dass wir traurig sind. Wir beten, weil es nichts Wichtigeres zu tun gibt. Und wir reden vom Evangelium von Jesus Christus, auch wenn es anstößt. Wir stehen ein für Gottes Wort, auch wenn es dem behaupteten oder tatsächlich gesellschaftlichen Konsens widerstrebt. Wir bereiten uns auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus vor. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Petrus 5, 10, den ich bekommen habe vor einiger Zeit. Der Gott, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen. Da heißt es weiter, auch wenn ihr eine kurze Zeit leiden müsst. Aber diese Perspektive, die uns Gottes wahrhaftiges Wort gibt, dass wir Teilhaber an seiner ewigen Herrlichkeit sind. Gibt es eine höhere Stellung, die ein Mensch erreichen kann, als diese Berufung? Das übertrifft doch unsere allerkühnsten Vorstellungen. Dafür möchte ich danken und abschließend beten. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass du der Herr bist, der regiert, der lebt. Und ich danke dir, dass du diese ganze Welt in deiner Hand hältst und dass du viele Menschen noch möchtest erreichen mit deinem Evangelium, mit der Wahrheit über dich, dass du der wahre Erlöser bist, der unserem Leben Sinn und Ziel gibt. Und nichts ist zu vergleichen mit dir. Herr, dass du doch jedem Herzen heute so kostbar und groß werden möchtest, dass wir uns neu rufen lassen, in voller Hingabe unsere Herzen dir zu weihen und mit dir zu leben. Jeden Moment bewusst, auf Augenhöhe, dich anschauend, auf dich hörend, mit dir redend, wenn wir auch in den Alltag zurückgehen. Denn du lebst und du hast uns berufen zum ewigen Leben. Wir danken dir für diese überströmend große Gnade. So segne uns, Herr. Amen.